Kommen noch welche, gut.
Aquaria, da kommen alle auf einmal. Ja. Das ist ein Klaus-Auto.
Ja, dann stelle ich mich selber vor. Mein Name ist Philipp Theiss. Ich habe gerade gerätselt, seit wann ich hier bei euch, bei Ihnen komme, eigentlich zu dieser Ringvorlesung. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen, ja, die ich hier immer im Winter mal auftauche. Letztes Mal mit Schneechaos, diesmal mit Sturmwarnung. Es hatte immer so ein bisschen den Effekt, dass die Reihen so ein bisschen dünn aussahen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so Durchschnitt ist, wie es heute ist. Aber ich ziehe jetzt keine Rückschlüsse auf das Thema. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen spannend für euch präsentieren kann. Ja, mein Hintergrund zu dem Thema Medienabhängigkeit. Also im Jahr 2007, 2008 habe ich angefangen, zu dem Thema zu arbeiten. Damals in Kassel in einer Suchtberatungs- und Behandlungsstelle, weil dort so viele Anfragen aufgelaufen sind, also in der Regel von, ja, ich sag mal, der Mutter des 15-jährigen Sohnes, der da so viel am Computer saß, dass die Eltern eigentlich die Diagnose Computersucht schon gestellt haben und sich dann an die Beratungsstelle gewendet haben und dort ja erstmal etwas ratlos empfangen wurden. Denn die jüngste Kollegin, die vor mir dort angefangen hatte, war da auch schon in den 40ern angekommen. Also im Grunde nicht mit den neuen Technologien, mit den Spielen irgendwie sozialisiert und hatte da auch keine Bezüge zu. Und so bin ich damals auch noch frisch von der Uni dort gelandet. Ja, seitdem hat sich einiges entwickelt. Also am Anfang wusste ich auch nicht so recht, was mich da erwartet. Bundesweit gab es noch nicht viel zu dem Thema. Ein Kollege zu mir hatte gesagt, naja, im schlimmsten Fall machst du ein paar Flyer. Und das war es. Nettes Projekt gemacht. Das hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Wir waren dann doch relativ überrascht, wie viele Leute sich dort gemeldet haben. Also von der Familie, die da hoch belastet auftauchten, bis hin zu auch Studenten aus der Uni Kassel zum Beispiel, die irgendwie, ja, ich sag mal, die Hausarbeit oder den Abschluss jetzt seit etlichen Semestern vor sich herschoben und sagten irgendwie, ich lenke mich ständig ab. Vielleicht habt ihr schon mal was von Prokrastination gehört, ne? So dieses krankhafte Aufschieben und Vermeiden und meinten, ja, das läge vielleicht hier an exzessiven Game, am exzessiven irgendwie in sozialen Netzwerken sein. Das ist so der Hauptablenker. Ja, ich hatte aber durchaus auch den 66-jährigen Rentner dort, der geschickt wurde, weil die Frau mit Trennung drohte, weil er so viel irgendwie im Keller verschwand und irgendwie in welchen Foren unterwegs war, dass die Partnerschaft hochbelastet war. Ja, inzwischen ist es so, ich bin gar nicht mehr in der Beratungsstelle tätig, sondern in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort vorrangig in der Tagesklinik. Also Tagesklinik bedeutet, man kommt morgens und geht am Nachmittag. Und dort mit dem Schwerpunkt medienassoziierte Störung, so nennt sich jetzt das Ganze, und schulbezogene Störung. Gleichzeitig bin ich aber auch noch auf einer geschlossenen Station tätig, komme ich nachher noch so ein Stück zu, wo wir die Spitze der Jugendlichen aufnehmen, wo wir wirklich erstmal irgendwie einen Cut setzen müssen, so eine Unterbrechungsintervention. Ja, ich wollte aber jetzt nicht gleich mit der Tür dort ins Haus fallen, sondern ein Stück mal zu dem Thema hinleiten. Ich habe hier einfach mal so ein Fallbeispiel mitgebracht. Ich habe ja gerade von der Spitze des Eisbergs gesprochen, also was ist das, was ich so im stationären Kontext manchmal sehe? Also hier einen 16-jährigen Jugendlichen, seit 3 Jahren schulvermeidendes Verhalten, Schulabsentismus, in den letzten 1,5 Jahren, also überhaupt kein Schulbesuch ist mehr erfolgt. Ja, ursprünglich kombiniert mit psychosomatischen Beschwerden, ist Ihnen vielleicht ein Begriff, ne? Also Bauchschmerz oder Ähnliches, wo man dann, wenn man es dann ärztlich abklärt, irgendwie nichts weiteres findet. Besonders so in den Morgenstunden hat er das. Ungefähr die Dreiviertelstunde, wie die Mutter vielleicht noch am Bett steht und nervt und steh doch mal auf und beweg dich wieder zur Schule, zumindest an der Anfangszeit. Wenn sie dann aufgegeben hatte, waren die Bauchschmerzen meistens auch weg. Okay, was fällt bei ihm sonst noch so auf? Also ist im Sozialkontakt eher unsicher, also so einem in die Augen schauen oder vielleicht irgendwie so richtig in Kontakt miteinander treten, fällt eher schwer. Ja, irgendwie ist er sozial desintegriert, hat sporadische Kontakte noch mit einem Kindergartenfreund. Ansonsten gibt es eigentlich nur Online-Kontakte, liebevolle Eltern, aber total hilflos. Also diese Szene, dass die Mutter da steht und morgens versucht, ihn irgendwie aus dem Bett zu bewegen, das ist so das, was die Eltern noch probiert haben, haben sie dann irgendwann auch aufgegeben, weil es keinen Sinn mehr hat. Und ja, da ist nicht weiter was passiert. Er ist so ein semi-professioneller League of Legends-Spieler, seine Zukunftsversion bei Aufnahme war, ich werde Profi-Gamer. Im Lauf, ja, so ein bisschen der Behandlung, hat das dann so ein bisschen abgewandelt, dann wollte er Spieleentwickler werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt League of Legends? Ah, eine Hand, okay. Selbst Spieler?
Ja.
Gut, okay, klasse. Wie bitte? Oh, klasse, okay. Gut, also immer mal ruhig einhaken und sowas. Ich freue mich, wenn das jetzt jemand so ein Stück ergänzen kann. Als ich ja am Anfang da war ich im Grunde, was diese Welten angeht, auch noch fitter. Je mehr man im Grunde im Arbeitsleben eintaucht, umso weniger kann man vielleicht selbst noch irgendwo Erfahrung sammeln, umso mehr bin ich dann auf Informationen sozusagen von dritter Hand, also von meinen Klienten angewiesen oder vielleicht hier auch aus so einer Runde. Ja, wie ist es weitergegangen? Also bei ihm hier ganz prägnant, finde ich, das ist auch beispielsweise für viele Jugendliche, die ich sehe, es gab vorher schon Behandlungsversuche. Also auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, es gab ambulante Jugendhilfe, also ein Jugendhelfer, der in die Familie kam. Und all das hatte immer nur so kurzfristige Effekte. Also das heißt, es hat für ein paar Monate mal wieder vielleicht funktioniert. Und ja, jetzt zuletzt, er hatte im Grunde auch so ein Stück aufgegeben, hat gesagt, das bringt doch alles nichts. Bei uns in der Klinik sogar gelandet gegen seinen Willen, deswegen steht da mit Einweisung des Familiengerichts. Also es ist für mich ein Beispiel von dieser Spitze des Eisberges, wo es wirklich so radikal kommt, wo es dann so schief läuft, dass wir dann durchaus Jugendliche haben, wo dann im Grunde eine Aufnahme auch nicht freiwillig erfolgt. Ja, ich wollte mit Ihnen mal so ein bisschen angucken, was dahinter steckt. Ich würde es aber gerne so halten. Also ich könnte Sie jetzt locker 3 Tage hier mit irgendwelchen Informationen zuspulen. Ja? Und ich weiß nicht, irgendwann brummt dann der Kopf und es geht ja auch in die Abendstunden rein. Also unterbrechen Sie mich jederzeit, fragen und ich freue mich auch, wenn wir so ein Stück ins Diskutieren kommen. Also ich verkaufe hier keine Wahrheiten. Ne? Ein paar vermeintliche Fakten habe ich vielleicht dabei, aber ganz viel kann man auch so ein Stück diskutieren. Also nicht scheuen, sich hier Fragen zu stellen oder auch ruhig ein Stück kritische Anmerkungen zu geben. Ja, worum geht es hier genau? Man kann ganz klar sagen, wir haben ja unterschiedliche Nutzungsmuster und eine Zersplitterung in den Generationen. Ich weiß nicht, das haben Sie hier vielleicht auch in ein paar Veranstaltungen vorher schon so ein Stück gehabt. Ich werde auf jeden Fall aber kurz nochmal drauf eingehen. Ich weiß nicht, wer kennt das von Ihnen noch? Ja, vielleicht mal gesehen? Selbst mal ausprobiert? Ich glaube, hatte ich letztes Mal schon mal gefragt. Pong. Ja, im Computerspielmuseum in Berlin kann man sich angucken, also so eine Konsole vor meiner Zeit. Ja, also Herr Prensky hat ja mal einen ganz netten Begriff geprägt, der hat gesagt, ja, alle vor 1980 geboren, ja, Digital Immigrants, ja, und nach 1980 Digital Natives, also das war sozusagen die Zeit davor und hat auch eine Verbreitung gefunden, aber nicht zu vergleichen im Grunde zum Beispiel mit dem Gerät. Ich denke mal, wer kennt das von Ihnen? Schon mehr? Ach, das ist mal, weiß nicht, was würden die vermuten, die es nicht kennen? Was ist das? Kein Gameboy? Nee? Also es ist spannend, das ist einige nicht mehr. Ja?
Atari?
Ja? Es geht schon mal in die richtige Richtung. Also die jetzt so auch so um 1980 sind, geboren sind, die kennen es vielleicht noch. Ja? Also es ist der C64, Commodore 64, war auch mein erster Computer, also mit dem ich auch gespielt habe. Und ich kann mich daran erinnern, in der Schulzeit, dass es da auch wirklich Streit drum gab, weil ich hatte da einen Schulfreund öfters bei mir sitzen und wir haben dann Spiele gespielt, als ich vor Jahren mal diese Folie zusammengestellt habe, zum Beispiel hier Gynesisters, da kann ich mich daran erinnern, das hat so einen Spaß gemacht, das ist so ein bisschen wie Super Mario, dass wir da echt viel unterwegs waren und meine Mutter irgendwann auch mal damit gedroht hat, wenn das so weitergeht, fliegt das Ding aus dem Fenster. Ja, damals gab es zum Glück noch keine Beratungsstelle, ja, jetzt wäre ich vielleicht dahin geschleift worden. Ich habe auch irgendwie die Kurve gekriegt. Ja, also es ist, auch in der Jugendzeit habe ich da öfters nochmal viel Zeit am PC zugebracht und auch im Studentenzeitalter kann ich mich noch daran erinnern. Aber hier war es auch leichter, irgendwie noch den Ausknopf zu finden. Ja, also das Ding maximal zu zweit davor, aber nicht im Internet verbunden gab es ja auch noch gar nicht. So, das erwartet Sie vielleicht, wenn Sie jetzt hier im Bereich BWL studieren würden, ne? Oder na gut, Lehrer vielleicht auch. Ja, also, dass man vielleicht heute ein Gerät auch so nutzt, über Belastung plagt. Ja. Das ist so oft die Perspektive, ich sag mal so, von manchen Eltern, die ich dann in der Beratung kenne, die ganz schwer nachvollziehen können, dass vielleicht, ja, ich sag, der Sohn oder die Tochter das irgendwie als Spiel- und Spaßgerät erlebt. Also eine ganz andere Bewertung, die dahinter steckt. Die Bewertung ist, das ist eigentlich was, was mit Arbeit verbunden ist, was vielleicht lästig ist, etwas, wo ich froh bin, wenn ich es ausmachen kann. Wieder eine ganz andere Perspektive. Auch hier durchaus bei Eltern teilweise positiv besetzt. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen. Also die Wii-Konsole, inzwischen gibt es ja auch die Wii U, ne, so als Familienspielgerät, löst auch wieder eine ganz andere Bewertung oder Emotion aus. Vielleicht so ein bisschen Verwunderung, wenn man sich vorstellt, dass so manches Seniorenheim die Teile angeschafft hat, weil man gesagt hat, so kriegen wir die alten Menschen auch wieder in Bewegung, können wir ein bisschen Personal vielleicht auch sparen, ne, macht das Gerät dann. Wenn ich das Eltern zeige, oder vielleicht Lehrer auf pädagogischen Tag Fortbildung, löst dort meistens Befremden aus. Ich weiß nicht, wie es so bei Ihnen ist. Wer von Ihnen schon mal auf einer LAN-Party war, auf so einer großen Messe, so also eine kleine LAN-Party habe ich auch mal mitgemacht, aber sowas auch nochmal besucht. Ja? Also wer es nicht erkennt oder vielleicht da gar keinen Bezug zu hat, ne? Alles Computer, alles Leute, ja? Auf so einer großen Messe, wo dann miteinander interaktiv gegamed wird und das ist vielleicht auch wieder schwer vorstellbar. Also das meinte ich so mit Zersplitterung der Generationen. Ganz unterschiedliche Perspektiven, je nach Generation, aber auch je vielleicht ne, auch innerhalb einer Kohorte ganz zersplittert. Also Sie jetzt als eine Alterskohorte nutzen das Ding vielleicht auch ganz unterschiedlich. Also wenn ich mal frage, wer gamet hier aktiv? Also wer ist hier Zocker? Ach, eins, zwei, okay. Wenn ich fragen darf, was so vielleicht primär? Rollenspiele? Nennen Sie mal einen Titel. Skyrim? Okay. Mhm. Ja, habe ich selbst mir noch angeguckt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Da hatte ich schon was gehört. Der Rest nicht, keine Gamer hier. Wie bitte?
Ja? Wann geht man als Zocker und wann spielt man mit dem Computer?
Ja, das ist die Frage der Bewertung. Also okay, ich nehme mal ein bisschen verträglicher einen Begriff. Wer spielt ab und zu am Computer und an der Konsole? Ist nicht so negativ bewertet. Wie bitte? Okay.
Es gibt ja jetzt auch Mobile Games, vielleicht sollte man das noch mit einfließen lassen.
Stimmt. Ja. Wird jetzt. Ja. Okay, also Minigames oder am Smartphone irgendwelche kleinen. Ja, da wird es schon kompliziert, ne? Ab wo ist denn eigentlich was? Kann ich jemand, der vielleicht hier ab und zu Angry Birds spielt, mit meinetwegen jemand vergleichen, der vielleicht semi-professionell League of Legends spielt? Ich glaube nicht.
Ja. Das ist doch auch so, dass die Wii U zum Beispiel es ermöglicht, dass man zu Hause zockt oder auch im Internet zockt und dann das Spiel einfach mitnimmt. Also der Controller hat auch so eine kleine Touch-Geschichte. Mhm.
Genau. Aber das, was Sie jetzt gerade gemerkt haben, ist auch etwas, was mir in der Praxis ein Stück passiert. Also ich habe da Eltern, ich habe Jugendliche, ich habe junge Erwachsene dort und alle nutzen das ein Stück unterschiedlich, aber je nachdem, wie jemand etwas wahrnimmt, gibt es ganz unterschiedliche Bewertungen. Und das wiederum entscheidet, ob vielleicht etwas als Problem definiert wird, als Problem wahrgenommen wird, ob es Streit in der Familie darum gibt oder ob vielleicht das ganz unproblematisch gesehen wird. Also durchaus kommt ja auch der Fall vor, dass vielleicht die Eltern selbst sehr exzessiv da dran sind. Dass die Sechsjährige schon im Grunde alle technischen Geräte im Zimmer hat, weil gar keine Vorstellung da irgendwie entstanden ist, dass das vielleicht irgendwie problematischen Umgang fördern könnte. Oder dass das vielleicht ein Kind auch überfordert. Wenn ich eigenverantwortlich mit 6 Jahren im Grunde mit meinem TV-Gerät, wann mache ich es an, wann mache ich es aus, mit meinen Konsolen umgehen muss. Also ein weites Feld an der Stelle. Hier nochmal so ein Beispiel, ich denke, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört, Minecraft, habe ich inzwischen auch mehr zu tun, finde ich auch ein ganz schönes Beispiel. Wenn Sie das sehen, sieht das ja ziemlich, ich sag mal, eigentlich aus, als wäre es so aus den 80ern. Ne? So ein Sandbox-Game, also irgendwie so Klötzchen. Und ich habe hier öfters bei Eltern die Reaktion, ach, das ist doch eigentlich mal ein pädagogisch wertvolles Spiel. Hier wird eine Welt aufgebaut, ich kann das im Grunde alles designen, wie ich will. Also so die Bewertung in dem Moment, wenn das mein 12-Jähriger spielt, ist das doch super. Ich habe es in der Klinik öfters, weil hier einige auch sich total drin verlieren, weil es unheimlich komplex ist, unheimlich soziales Spiel, ja? Aber von der Bewertung aus Elternperspektive eher als, ich sag mal, wertvolles Spiel gesehen wird, während gegen so ein Spiel eine ganz andere Reaktion auslöst. Ich weiß nicht, wie es jetzt so bei Ihnen ist, aber wenn ich das auf so einem Elternabend zeige, dann ist hier automatisch die Verbindung Gewalt, ja, in dem Sinne, was hat das für eine Medienwirkung und ist dann auch eher damit assoziiert, das macht doch eher abhängig. Also es ist ein Stück negativ besetzt und führt dazu, dass es dann hier vielleicht auch eher in die Kategorie einsortiert wird. Was man nicht automatisch sagen kann. Zum Beispiel dieses Spiel, Sie kennen es, ja, sieht ja auch erstmal harmlos aus, ein Stück in der Form. Ich will es jetzt auch nicht negativ bewerten in dem Sinne, ist aber definitiv im Moment in der Klinik, in der Ambulanz, in der ich tätig bin, so das Spiel, mit dem ich am häufigsten zu tun habe. Es hat so ein bisschen World of Warcraft abgelöst. Das war es so, als ich hier bei Ihnen angefangen habe, was zu erzählen. Da habe ich immer viel über das Spiel berichtet, weil ungefähr 60% aller meiner Klienten irgendwie dieses Online-Rollenspiel gespielt haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat schon mal World of Warcraft gehört? Gut, alle. Wer hat da eine Vorstellung, wie das funktioniert? Ja, noch ein paar. Okay. Also ich will jetzt gar nicht da groß erklären, wie die Spiele alle aufgebaut sind. Die Mechaniken ähneln sich ein Stück. Ich weiß nicht, ob Sie eine Idee haben, warum dieses Spiel im Moment ein Spiel ist, mit dem ich sau viel zu tun habe? Können Sie es sagen? League of Legends. Also ganz viele wichtige Faktoren. Eine unheimliche Verbreitung. Also wenn Sie mal in eine 7., 8. Klasse gehen und mal nachfragen würde, sitzt hier jemand, der das Spiel spielt, garantiere ich Ihnen, dass 1, 2 Hände auf jeden Fall hochgehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch größer, wenn ich im realen Freundeskreis jemand habe, der das Spiel spielt, dass ich auch vielleicht mal einsteige. Dass ich dann vielleicht auch irgendwie in die Community so ein Stück reinkomme und dann vielleicht auch dort mich in der Spielmechanik ein Stück hochkämpfe. Und hier vielleicht auch viel Zeit investieren. Vollkommen klar. Okay. Ja, also Zersplitterung der Generation und ein Stück, ich sag mal, Medienangst der Abgehängten. Nichts Neues. Für Kinder und Jugendliche ist Theater gefährlich, da die Gefahr besteht, dass sie das Spiel mit der Wirklichkeit verwechseln. Ja, Platon, mehr als 300 Jahre vor Christus. Ich könnte das jetzt sozusagen für alle Medienumbrüche, ich nenne es mal so ein bisschen platt, so durchgehen. Also als der Buchdruck, also die Buchdruckkunst erfunden wurde, hat natürlich viel länger gedauert, bis es so in der Mitte der Gesellschaft angekommen war. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich so ein bisschen zu dem Thema dann recherchiert habe, der Schundroman verdirbt den Geist. Oder vor dem Kino wurde gewarnt. Also gab es dann auch im Grunde auch unter Fachleuten, unter Experten oder Mediziner, Zirkel, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, da müssen wir warnen, die Jugend verwahrlost, genauso beim Thema TV und jetzt beim Thema PC, Konsole, Internet, digitale Medien haben wir einen ähnlichen Effekt, aber natürlich mit dem Effekt, dass sich das Ganze massiv beschleunigt hat. Also wenn ich es mal so ein bisschen platt hier deutlich mache an dieser Grafik, wir haben heute eigentlich eine Lebenswelt, die in sich sich so schnell wandelt, dass im Grunde, ja, ich sag mal, die Differenzierung zwischen den Generationen massiv im Grunde sich verändert, also dass eigentlich wenig Konstanz noch vorhanden ist. Also wenn man sich so anguckt, wie das vielleicht war noch zum Zeiten des Buchdrucks oder zu Zeiten des Fernsehens, da war klar, da konnten die Großeltern vielleicht auch noch ein Stück mitreden, ja? Die Eltern auf jeden Fall. Und heute ist es so, jetzt bin ich jetzt hier Anfang 30 und ich kann eigentlich die Generation der 15-Jährigen auch nicht mehr verstehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da so geht, aber ich teile die Welt im Grunde nicht mehr. Ja, und das Ganze differenziert sich weiter aus. Also wir haben diesen Faktor Beschleunigung massiv drin. Und eine Kernhypothese von mir ist in diesem Zusammenhang, auch aus der Beratungspraxis ganz klar, diese Beschleunigung führt dazu, dass wir eigentlich im Grunde einen großen Teil, so ein Stück der Abgehängten haben, die nicht mehr verstehen. Und aus diesem Nichtverstehen heraus entstehen natürlich Problematiken. Weil wenn wir im Grunde über etwas reden, aber uns gegenseitig nicht mehr verstehen dabei, dann sind im Grunde ja Missverständnisse vorprogrammiert, dann ist auf der Seite des Nichtverstehenden vorprogrammiert, dass ich eher mit Angst reagiere. Weil ich bin im Grunde ja auf Informationen von Dritten angewiesen, was kommt vielleicht so aus der Presse, wie bewerte ich das, wenn ich das sehe, wie bewerte ich das, wenn ich den 15-Jährigen an dem Rechner sehe und ich spreche den an und der reagiert gar nicht. Ich weiß vielleicht nicht, dass er da gerade mitten im Flow ist, dass er das mich gar nicht mitkriegt, vielleicht gehört hat. Wie bewerte ich das, wenn ich dann sage, so um 19 Uhr ist Abendessen, der kommt aber nicht runter, weil meinetwegen bei League of Legends gerade noch irgendwie, ja, noch, ich sag mal, eine Runde durchgefightet wird und ich nicht einfach mittendrin gehen kann, weil ich sonst massive Konsequenzen zu befürchten habe in dem Spiel. Aber die Information habe ich vielleicht als Elternteil in dem Moment nicht. Also was ich hier deutlich machen will, ich glaube, durch diese Beschleunigung ist das Verstehen ein Stück schwieriger geworden. Ja? Wir haben eine Verkürzung der Zeiträume, bei denen unsere Lebensverhältnisse konstant bleiben. Ja? Also kaum haben Sie sich vielleicht an ein Gerät gewöhnt, dann kommt schon wieder was Neues auf den Markt. Ich sage mal so, in Ihrem Alter oder meinem ist das vielleicht noch nicht problematisch, aber wenn Sie jetzt an Ihre eigenen Eltern mal denken, ja? Also ich daran denke, wie froh ich war, als meine Mutter so ein Stück mit ihrem Handy da klargekommen ist. Jetzt möchte sie gerne ein Smartphone haben, weil sie gedacht hat, das wäre doch auch mal praktisch ins Internet gehen können zwischendurch irgendwie. Ich freue mich schon drauf, jetzt zum Weihnachtsfest, ja, wie lange ich da sitzen werde und ihr das erklären kann, bis sie dann damit klarkommen wird, dass das Ding auch wirklich im Internet landet und nicht sonst irgendwo. Ja? Genauso wie meinetwegen mit dem E-Mail-Anbieter. Ja? Wenn dann der E-Mail-Anbieter das Design der Seite verändert, dann kriege ich einen Anruf, weil nicht mehr verstanden wird, wo muss ich denn jetzt eigentlich klicken. Ja, also in Ihren jungen Jahren kommt man vielleicht noch leichter mit dieser Beschleunigung. Je älter wir werden, umso schwieriger wird das. Die Handlungsgeschwindigkeit hat sich erhöht. Und ganz klar ist, eine Beschleunigung in einem System führt dann im Grunde zu einer Beschleunigung in allen Systemen. Ja, also wir haben hier vielleicht massiv eine technische Beschleunigung, aber deswegen haben wir auch eine Beschleunigung im Sozialen. Ich glaube, der Herr Röll, der auch noch zu Ihnen kommen wird, wird sicherlich da noch ein bisschen näher zu sagen. Ich finde, der bringt das da ganz gut auf den Punkt. Aber der hat hier etwas von einem Herrn Jeckel und zitiert und der spricht da von der Gegenwartsschrumpfung. Also dadurch, dass wir im Grunde alles ganz schnell an uns haben, also ich jetzt hier alle Nachrichten, alles, was jetzt passiert, mein Arbeitgeber mir vielleicht schon wieder eine E-Mail geschrieben bei hat, verdichtet sich, was ich sozusagen in einer Zeiteinheit machen kann, massiv. Ja? Und natürlich verdichtet sich auch sozusagen der Faktor Beschleunigung. Und je mehr sich das beschleunigt, umso mehr beschleunigt das Lebenstempo, mehr tun und erleben in weniger Zeit. Und das ist so eine zweite Hypothese, die ich habe. Ich habe einen Haufen Jugendliche, die eigentlich ein Stück überfordert sind. Genauso wie wir Erwachsenen zum Teil. Ja, also weil wir haben eine irre beschleunigte Lebenswelt. Alles ist dicht an mir dran. Ich weiß sofort, wo muss ich welche Leistung erbringen. Und so ein Teil, wenn ich vielleicht, ich sag mal, so ein Stück manchmal ein Zweifler bin. Ich zweifle an mir, ich zweifle ein Stück an der Welt, komme ich vielleicht in das Gefühl herein, ich bin überfordert. Also diese massiven Möglichkeiten, die ich habe, diese massive Freiheit wird vielleicht so ein Stück zum Zwang, weil ich überfordert bin und nicht entscheiden kann. Und ich entscheide mich dann vielleicht lieber für eine virtuelle Welt, wo ich ein Stück eintauchen kann, wo ich dann meine Kontrolle habe, wo ich weiß, wie was funktioniert. Also mir fällt gerade ein 17-Jähriger ein, auch semi-professioneller League of Legends Spieler, der sagte das folgendermaßen. Hier weiß ich ganz klar, wie ich mich hochkämpfen kann. Ja? Sie werden es vielleicht kennen, also wenn er dann sagte, ich will so hier im Bereich Diamant oder Herausforderer werden will, das weiß ich, wie ich das erreichen kann, wie ich sozusagen mich in den Rankings hochkämpfe. Warum ich zur Schule gehe, das weiß ich nicht. Ja? Das erscheint mir alles irgendwie sinnlos, da fehlt mir die Orientierung. Also ich weiß nicht, wie viele Studiengänge Sie hier inzwischen an der Uni Frankfurt haben, wieso da die Wahlmöglichkeiten sind, aber ich glaube viel. Ja, und wenn man das jetzt mal vergleichen würde, wie viele Studiengänge gab es hier vor 50 Jahren, ich weiß nicht, um welchen Faktor im Grunde sich die Wahlmöglichkeiten hier vervielfacht haben, aber ich denke mal um einiges. Ich wollte dann noch so ein bisschen sensibel machen, also dieses Thema Medienabhängigkeit hat für mich ganz klar mit diesen gesellschaftlichen Komponenten zu tun, mit denen wir es da zu tun haben. Also das heißt, es gibt diese unterschiedlichen Nutzungsmuster der Generation, es gibt eine Zersplitterung innerhalb der Generation, vollkommen klar. Also eine Alterskohorte nutzt das nicht mehr gleich. Es gibt vielleicht ein paar, die hier gamen, es gibt ein paar, die nutzen vielleicht maximal Facebook. Es gibt vielleicht auch ein paar unter Ihnen, die sagen, ach, das ist mir alles zu blöd, ja? Ich benutze das so gut wie gar nicht. Ja? Es gibt vielleicht einige hier, so wie bei den älteren Generationen, die da eher mit Angst drauf reagieren. Wir haben alle unsere Haltung und Bewertung im Kopf. Also wenn Sie da eine Familie sitzen haben, vielleicht mal als Lehrer bei einem Elternsprechtag und dann sagt vielleicht der Vater, ja, also im Fußballverein, das ist ein sinnvolles Hobby. Da bewegt er sich, da macht er was Sinnvolles. Aber dieses Spiel da, das ist doch ein total schwachsinniges Hobby. Vielleicht würden Sie innerlich von Ihrer Haltung und Bewertung ähnlich reagieren. Aber wer sagt das eigentlich? Warum ist das eine sinnvoller, das andere nicht? Was wird passieren, wenn der 15-Jährige 7 Tage die Woche a 12 Stunden Fußball spielt? Wäre das dann noch ein sinnvolles Hobby? Das ist vielleicht vielmehr eine Frage der Balance. Dann würde vielleicht der Vater antworten, ja, okay, also hier da beim Fußball, da hat er Bewegung, bei dem anderen nicht. Gut, dann könnte ich vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, dann sage ich vielleicht die Mitgliedschaft, meinetwegen der Physik AG, das ist jetzt auch sinnlos, da fehlt die Bewegung vielleicht auch. Also auf welcher Grundlage kommen wir hier zu einer Bewertung? Und das spielt dann, wenn das Thema wird, in der Praxis eine große Rolle. Wir haben neben diesen Haltungen und eigenen Bewertungen ganz klar ein Angebot, was hier gerade so in der Jugend auf Jugendliche trifft, wo es ums Thema Risikoverhalten geht. Also wenn man sich das mal so anschaut, die Aufgaben in der Jugend, ich weiß nicht, ob Sie das so ein Stück vielleicht auch im Studium schon mal hatten, Entwicklungspsychologie, vielleicht einige Konzepte Ihnen bekannt sind, da werden Sie ein paar Dinge finden, die man eigentlich ganz gut, ja, ich sag mal, ein Stück auch im Netz bewältigen kann, zumindest ansatzweise. Also es geht um Identitätsentwicklung, es geht um Ablösung von Eltern, emotionale Unabhängigkeit, Verselbstständigung. Wenn ich jetzt dort in einen virtuellen Raum gehe, eine virtuelle Peer habe, dann ist das ein Stück Ablösung. Also ein Jugendlicher hat das ganz klar gesagt, das ist ein Raum, in dem mir meine Eltern nicht folgen können. Hier habe ich die Kontrolle, hier bin ich autonom. Ja? Und hier kann ich im Grunde nicht reingeredet bekommen, hier kann ich nicht kontrolliert werden. Und das ist in dieser Familienkonstellation bei dem Jugendlichen auch so ein Stück sein einziger Freiraum. Ne? Hintergrund ist, dass eine relativ ängstliche Mutter, ich sag mal, die so ein bisschen überbehütend da drüber hängt. Ja? Und da ist ziemlich gut nachvollziehbar, warum der exzessiv dort in seine Welten reingeht. Ja? Weil er dort im Grunde die Autonomie erlebt, die er da sucht. Ja? Also wir können im Grunde aus diesen Entwicklungsaufgaben, diesem Verhalten der Adoleszenz was ableiten, also dieses Autonomiebestreben, die emotionale Ablösung, die Identitätsfindung und ganz klar auch so ein Stück das Risikoverhalten, was dort, ja, ich sag mal, gezeigt wird, was im Grunde mit Veränderungen in dem Belohnungssystem im Gehirn zu tun haben, die ich jetzt ein Stück im Grunde in virtuellen Welten, da kann ich das Risikoverhalten ein Stück auch ausleben. Also wenn ich dort reingehe, in Spielwelten, jetzt haben einige von Ihnen Spielwelten kennengelernt, dann sind das ja eigentlich belohnende Spielwelten. Ja, also wenn Sie ein Spiel irgendwie konzipieren, dann machen Sie das ja nicht so, dass es irgendwie stinkelangweilig ist. Ja, Sie spielen ja nicht World of Schoolcraft oder irgend sowas, sondern Sie machen etwas, was belohnend ist, was packen kann. Ja, also das heißt wohldosierte Belohnung und wohldosierte Frustration. Und das im Grunde spricht dieses Belohnungssystem an. Wir haben aber im Jugendalter einfach auch eine Konstellation, dass im Grunde, was den Faktor Kontrolle angeht, ja, ich sag mal so Stirnlappen außer Gefecht. Also wenn Sie sich überlegen, wo das sitzt, also die Kontrolle, Verhaltenssteuerung, Selbstkontrolle ist hier vorne, im Grunde präfrontaler Kortex. Und wir wissen, dass in der Adoleszenz die Verbindung hier zwischen dem präfrontalen Kortex und dem Belohnungssystem ein Stück geschwächt ist. Also das heißt, Jugendliche in dem Alter, hier habe ich es nochmal mitgebracht als Grafik, zeigen dann eher ein Risikoverhalten. Sie müssen zwei Sachen hier austauschen, glaube ich, im Fehler im Druck. Also im Grunde oben müsste limbisches Reward-Areal stehen, unten präfrontaler Kortex. Das heißt, im Grunde der präfrontale Kortex, wo die Verhaltenssteuerung sitzt, reift ein bisschen langsamer. Ja, und wir haben einfach in dem Alter eine Tendenz, und Sie kennen das vielleicht aus der eigenen Jugend noch heraus, ne, dass man dann eher mal Blödsinn macht. Man weiß, dass es vielleicht schwachsinnig ist. Man weiß, dass es gefährlich ist. Man weiß, dass es im Grunde vielleicht irgendwie dafür Ärger geben wird, aber man macht es trotzdem. Ja, und ich habe einen Großteil hier mit Jugendlichen zu tun, die in virtuellen Welten unterwegs sind, sich im Grunde nicht trauen oder vielleicht nicht die Kontakte haben, das Risikoverhalten außerhalb des Elternhauses auszuleben, es jetzt aber in virtuellen Welten ausleben, also in Spielenwelten und dort dann im Grunde massiv Zeit investieren, also sich sozusagen solche Pubertäts- und Adoleszenzkonflikte im Grunde, die dran sind, an so einem Faktor hier entzünden. Aber von Eltern das ein Stück verkannt wird, weil wenn Ihre Eltern zum Beispiel alles mitgekriegt hätten, was Sie vielleicht in der Phase gemacht haben, ja, also angenommen, es hätte sich alles im Elternhaus abgespielt. Ich weiß nicht, ob Sie nicht auch zu der einen oder anderen Beratungsstelle geschleift worden wären. Ja, das hätte ja sein können. Problematisch hierbei ist ganz klar, in dem Moment, wenn ich das jetzt alles an meinem PC mache, in meinem Jugendzimmer, dass dann hier eher auch ein Konflikt dran eskaliert. Dann haben wir das multiperspektivische Betrachtung, auch noch den Faktor, es sind nicht alle Jugendlichen, ja, die vielleicht irgendwie sich in virtuellen Welten verlieren oder da irgendwie vielleicht ein Problem entwickeln, sondern wir können noch so ein paar Persönlichkeitsfaktoren isolieren. gibt es auch etliche Untersuchungen inzwischen zu. Also das heißt, wir haben hier im Grunde eigentlich mal so ein Klientel, die eher ein Stück leichter irritierbar sind. Das ist mit Neurotizismus gemeint. Also das heißt, im Grunde, ich bin eher irritierbar, ich bin eher vielleicht auch verletzlich, ich interpretiere vielleicht die Welt eher, sag mal, so ein Stück als lebensfeindlich, ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten vielleicht nicht ganz so gut, ich neige eher dazu, mich so ein Stück zurückzuziehen, ich bin eher vielleicht so ein Stückchen sozial gehemmt und irgendwie mein Kompetenzerleben, zumindest in der Realität, das ist so ein Stück herabgesetzt. Ich reagiere vielleicht auch eher mit sozialen Ängsten. Sie gucken alle gerade so gelangweilt irgendwie unterm Tisch. Oh Gott, vielleicht finden Sie das gerade fürchterlich, was ich Ihnen sage. Vielleicht denken Sie, oh, wäre ich heute Abend lieber zu Hause geblieben. Nee, ich glaube, es wird Zeit, dass ich ja lieber schnell rauskomme aus der Situation. Das wäre vielleicht so ein Gedankengang, ne, bei einem sozial Ängstlichen, der das, wie Sie gerade gucken, so auf sich bezogen interpretieren würde. Ja? Herabgesetztes Selbstwertgefühl, negatives Selbstbild, eine geringere Frustrationstoleranz und vielleicht Stresstoleranz. Das wären doch so persönliche Faktoren, die wir dort identifizieren können. Ja, wenn Sie das jetzt nochmal mit unserem Fallbeispiel in Verbindung setzen und das jetzt wiederum im Grunde, ich springe mal zu dem Punkt, in Verbindung setzen, was die virtuellen Welten bieten. Also ich habe es mal so zusammengefasst aus Klientensicht, was die gesagt haben. Die haben gesagt, also in diesen Welten sind hauptsächlich Spielwelten. Also ich habe wenig Erwachsene in der Praxis oder Jugendliche in der Praxis, die sich in Facebook oder in ähnlichen Welten komplett verloren haben. Weil das sind eigentlich hochkomplexe, komplex belohnende Systeme. Also Facebook, was ich nur zur Kommunikation benutzen würde, das belohnt vielleicht so mit dem sozialen Belohner relativ gut. Aber eine komplexe Spielwelt, die bietet ein Stückchen mehr. Da habe ich die soziale Belohnung sowieso mit drin. Ich habe aber andere Belohnungen, prompt und intermittierend. Ist Ihnen klar, was intermittierende Belohnung ist? Das sind so Fachbegriffe, ich will Sie jetzt hier nicht mit. Okay. Kennen, wie bitte?
Ja, also das ist, ja, das sagt ja, das kommt schon aus, das ist sofort quasi eine Reaktion.
Genau.
Ich meine, jetzt beim Lotto zum Beispiel, beim Spiel sind oder also, da wartet man ja, dass es Samstag ist, aber man muss halt warten und bei einem Glücksspiel, wo man halt am Automat sitzt, hat man sofort dann, hey, da hast du was gewonnen oder halt schau nicht.
Okay. Da haben Sie das ganz Wichtige gesagt, der Glücksspielautomat belohnt intermittierend. Also prompte Belohnung wäre, jeder, der jetzt hier eine gute Antwort gibt, der kriegt automatisch von mir 5 Euro. Ja? Also kriegen Sie prompt, ja, und Sie können sich auch darauf verlassen, dass ich Ihnen 5 Euro gebe. Ja? Intermittierend wäre, zufällig, ich würfel dahinter mal hinter meinem Schreibtisch, ja, mit meinem Würfel und immer wenn ich eine 6 gewürfelt habe, derjenige, der eine gute Antwort kriegt, gegeben hat und ich habe die 6 gewürfelt, der kriegt im Grunde 5 Euro. So, wenn wir dieses kleine Experiment jetzt hier gut machen würden, was würde passieren? Also welche Studentengruppe würde häufiger Antworten geben?
Die nicht immer belohnt werden.
Genau, das ist so ein Stück mit intermittierend gemeint. Also wir wissen einfach aus der Forschung heraus, dass im Grunde, wenn ich nicht immer belohnt werde, sondern ab und zu, nicht vorhersehbar, dann mache ich etwas öfters. Wer jetzt ein bisschen sich mit Computerspielwelten, Konsolenspielwelten, virtuellen Spielwelten auskennt, der kennt dieses Belohnungssystem. Ganz klar. Ja? Also wenn Sie im Grunde in einem Online-Spiel spielen, in einem Online-Rollenspiel vielleicht, ja, Sie erledigen dort eine Aufgabe, Sie besiegen vielleicht einen schwierigen Gegner, dann ist ja, nicht unbedingt die gute Belohnung da drin. Also bei World of Warcraft, was sehr gut untersucht ist, da hat man so ein bisschen diese Belohnungsmelodie mal untersucht, da hat man rausgefunden, also wenn dann zum Beispiel der Drache besiegt wird, wo dann 25 Mann reinmarschieren müssen, um den dann zu besiegen, aus den Latschen zu hauen, haben 5 Stunden gebraucht ungefähr, um da zu sein, da war eine Chance von vielleicht 6%, dass in diesem Drachenschatz, den es dann hinterher gab, das Schwert drin ist, was die eine Figur, der Krieger, vielleicht gut gebrauchen kann. Ja? Aber zu der restlichen Prozentchance ist irgendwas anderes drin, was er nicht gebrauchen kann. Was den Effekt hat, dass vielleicht, ja, ich sag mal, der Spieler 40 Mal da reinrennt. Also ein Spieler hat mir das mal gut gesagt, der hat gesagt, ich kann diesen Drachen, ich kann das Ganze nicht mehr sehen, das kotzt mich eigentlich an. Aber ich will diesen Gegenstand noch haben. Der fehlt mir noch. Ja, also ich mache es immer wieder, um diese Belohnung zu erfahren. Und bei anderen Spielen, also Sie können das sicherlich dann besser sagen, aber bei League of Legends, das ich selbst jetzt nicht angespielt habe, habe ich den Eindruck, um wirklich da an die Spitze zu kommen, da müssen Sie unendlich viele Games gegeneinander machen und es ist ja nicht vorhersehbar, ob die Runde gut für Sie ausgeht. Sie haben immer diesen Risikofaktor so ein Stück mit drin. Und das ist auch wieder ein intermittierendes Moment. Sie lassen sich auf den Kampf ein, wissen aber nicht, wer ausgeht, wissen aber, ich brauche sozusagen bestimmte Siege, bestimmte Punktwert vielleicht, um dann im Grunde mein Ziel zu erreichen. Wenn Sie dort eintauchen, ist es kurzfristig eine hocheffektive Bewältigungsstrategie. Also wenn Sie jetzt, ich sage mal, einen Bezug dazu haben, also es funktioniert nicht, wenn das irgendwie Sie überhaupt nicht anspricht. Aber angenommen, es kommt so ein bisschen zu so einer Koppelung, also das, was angeboten wird, passt zu Ihrer Persönlichkeit und Sie können da sich irgendwie drauf einlassen, Sie erleben das auch alles angenehm, dann ist es im Grunde eine effektive Strategie, zum Beispiel um Stress zu kompensieren. Jetzt kommen wir wieder zu den Studenten, die ich in der Beratungsstelle kennengelernt habe, meistens junge Männer. Da wartet vielleicht die fiese Klausur, die blöde Abschlussarbeit, die Hausarbeit. Die Spielangebote passten. Ja, und ich konnte ja, im Grunde dann gut immer mit denen wieder rausarbeiten, dieses Eintauchen und im Grunde nicht an die Arbeit denken, das funktionierte hierbei ideal. Ja, also wenn dir da stattdessen die WG geputzt worden wäre, ja, also ich hätte den Putzlappen genommen, um mich abzulenken, ja, macht ja auch der eine oder andere. Ne? Man erledigt auf einmal einen Haufen an Arbeiten, die man sonst auch nicht macht, aber man macht nicht die Arbeit, die da eigentlich vielleicht gerade dringend ist. Funktioniert längst nicht so gut, wie in diese virtuellen Welten eintauchen, weil sie im Grunde hier mit diesem Belohnungserleben, mit dem, wie die gestrickt sind, wie dicht das ist, am ehesten das Flow-Erleben begünstigen. Ja, also ich habe es hier mal mitgebracht, Flow, aus im Grunde der Arbeitspsychologie kommen, aufgehen in einer Tätigkeit, ja, optimale Beanspruchung steckt da drin, Anforderungen entsprechen den subjektiven Fähigkeiten, ein flüssiger, glatter Handlungsablauf, Konzentration erfolgt von selbst und wird nicht unterbrochen, Sinn wird nicht mehr hinterfragt, weitgehende Ausschaltung des Zeiterlebens. Also jeder, der schon mal wirklich, ich sag mal, gegamed hat, in virtuellen Welten eingetaucht ist, der kennt den Effekt, sie gucken auf einmal vielleicht irgendwann auf die Uhr und man merkt auf einmal, 4 Stunden sind rum. Ja, also wenn Sie jetzt hier noch weitere 4 Stunden sitzen müssten, ich glaube, ich könnte mich hier anstrengen, wie ich wollte, ich würde Sie nicht so in den Flow kriegen, ja, dass im Grunde Sie sagen, huch, die 4 Stunden sind um. Also so ein Belohnungsfeuerwerk kann ich nicht machen. Ja, an der Stelle. Ja?
Da ist natürlich eine riesige Sauerei, wenn ich das mal sagen darf.
Ja?
Zwar, letztes Mal, erinnere ich mich noch, habe ich Sie mit meiner Rauchgeschichte konfrontiert. Hier ist es viel schlimmer, weil die Dinge ja unheimlich auf den Punkt so manipulativ sind, dass ich eigentlich schon eine relativ starke, muss ich sagen, Desensibilisierung brauche, um darauf nicht zu reagieren. Also, um es noch klarer zu sagen, Spieleentwickler klingt ja irgendwie harmlos, aber da ist ein ganzes Heer von Psychologen,
ja,
die im Grunde genau um diese Faktoren weiß und diese Faktoren ganz gezielt anspricht.
Ganz genau.
Insofern bist du immer ein bisschen hinterher,
ja,
also in der Art und Weise, dich gegen diese manipulative Kraft dann auch zu wehren, oder? Ich meine, irgendwie ist eine Sauerei, oder?
Ja.
Darf man das so ein bisschen abkürzend formulieren?
Also wenn ich ein Spielehersteller wäre, würde ich Ihnen antworten, der Markt verlangt es.
Verlangt,
ja. Wenn ich es nicht produziere, macht es jemand anders an der Stelle. Ganz klar. Also das KFN, das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen, die untersuchen die spielimmanenten Faktoren, gerade zu dem Bereich. Also welche Faktoren muss ich in Welten sozusagen einbauen, dass ich in dieses Flow-Erleben möglichst gut reinkomme? Und die haben es eigentlich schön zusammengefasst. Die haben gesagt, im Grunde, ich muss eine Belohnungsmelodie konstruieren aus prompter Belohnung, aus intermittierender Belohnung, aus verschiedenen Mechanismen, feinsäuberlich abgestimmt und dann kriege ich das am besten hin.
Ja? Und also wie krank muss man sein, wenn man darauf nicht reagiert?
Ja, das ist die spannende Frage. Ich würde mal behaupten, dass ein Großteil der Nutzer das sehr gut hinkriegt, nicht darauf zu reagieren. Das ist so ähnlich wie mit dem Glücksspieler. Also wenn Sie mal in einer Gaststätte stehen, überall steht doch so ein Rappelkasten, so ein einarmiger Bandit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal wirklich 2 Euro reingesteckt hat. Ja? Melden Sie sich ruhig. Also ich habe es auch schon mal ausprobiert. Ja? Natürlich aus wissenschaftlichen Gründen, aber nein. Also vollkommen klar. Aber auch selbst ne, viele Leute, die das vielleicht ab und zu mal machen, verlieren sich nicht automatisch drin. Also wir haben im Grunde auch Mechanismen in uns, wenn ich sag's mal so, wenn ich halbwegs stabil groß geworden bin, also über bestimmte Strategien und Fähigkeiten verfüge, dann kann ich sehr wohl mich hiervon distanzieren. Obwohl die Belohnungen, die hier drin sind und was da passiert, auf jeden Fall verlockend ist. Also gerade bei diesen virtuellen Welten, also was so diese, diese Linie zwischen Herausforderung und Schaffbarkeit angeht. Ich finde, da kann man es auch nochmal ganz gut sehen. Also wenn Sie in eine Spielwelt einsteigen, dann ist es ja grundsätzlich so, dass Sie am Anfang relativ schnell Erfolge kriegen. Ja? Also wenn ich jetzt mit Ihnen hier ein Spiel anfangen würde, würden Sie am Anfang schnell Erfolge kriegen. Und ich sage mal, um wirklich das Ende, das on the top zu erreichen, da müssen Sie unheimlich investieren. Also ein junger Mann, 18 Jahre, der gerade ambulant noch nach seiner stationären Behandlung zu mir kommt, den ich jetzt noch so begleite, es geht jetzt gerade darum, irgendwie einen Ausbildungsplatz zu finden und Ähnliches, der hat es nicht geschafft, seinen Account bei einem Spiel, bei Metin 2, zu löschen, aus einem Grund. Eine Aufgabe für ihn ist noch offen. Ja, und ich habe es nicht überprüft, wie es genau funktioniert, aber das, was er mir berichtet hat, er hat gesagt, im Grunde, um diese Aufgabe zu schaffen, ne, da müsste ich im Grunde eigentlich noch Jahre spielen, weil ich einen besonderen Gegner besiegen muss, der taucht nur alle paar Stunden in diesem Spiel auf, dann warten schon ein Haufen Leute darauf, dass dieser Gegner auftaucht, um den dann niederzuknüppeln. Das heißt, ich muss auch noch derjenige sein, der am meisten niedergeknüppelt hat, sonst wird mir der Sieg gar nicht anerkannt. Und dann, wenn ich das ein paar hundert Mal oder tausend Mal geschafft habe, ich weiß es nicht, wie oft, dann bekomme ich sozusagen diesen einen Titel, diese eine Sache, die mir da noch fehlt. Ja? Das heißt, wenn ich Game Designer wäre, dann würde ich immer eine Spielwelt so machen, dass ich immer ein paar Aufgaben implementiere, um sozusagen etwas wirklich abzuschließen, ja? Dass ich im Grunde, ich sag mal, nonstop dran sein muss und das eigentlich gar nicht so richtig schaffen kann. Ja? Also sozusagen, da sich diese Kurve zwischen Herausforderung und Schaffbarkeit in einem Bereich wandelt, dass ich im Grunde, ja, also die Schaffbarkeit ist da kaum zu erreichen. Ja? Also so kann ich im Grunde für alle, die da irgendwie Gefallen dran finden, etwas einbauen, dass ich da auch am Ball bleibe. Springe ich nochmal zurück und nochmal gucken, was noch so die Klienten berichtet haben. Also kurzfristige, hocheffektive Bewältigungsstrategie hatte ich Ihnen gerade erklärt. Ich denke mal, Sie sitzen jetzt heute Abend noch hier. Das heißt, ich glaube, Sie verfügen über einige Bewältigungsstrategien. Ja? Nicht nur vielleicht sich in virtuellen Welten so ein Stück irgendwo mit abzulenken, ja? Sondern auch noch über andere. Die Leute, mit denen ich zu tun habe, gerade die Jugendlichen, die so bei uns in der Tagesklinik, in der Klinik sonst landen, verfügen über nicht so viele andere Strategien. Ja, zum Teil wurden gar nicht groß andere gelernt. Zum Teil wurde das mit medialer, ich sag mal, Bewältigung früh gelernt. Also gerade hier im Vorgespräch, ich weiß nicht, mit wem ich da kurz drüber gesprochen hatte, oder war das heute mit irgendjemand anders, ich weiß nicht mehr genau, kamen wir jedenfalls drauf, dass ja, teilweise wirklich, wenn wir so die Anamnese machen in der Klinik, wir schon mitkriegen, dass das wirklich im Alter 5, 6 Jahre teilweise eigene Geräte in die Zimmer reingestellt werden. So ein Stück, ich sag mal so als Beschäftigung, als Tröster, als Ablenker, vielleicht auch als Bespaßungsprogramm, sodass die Eltern ein Stück Ruhe haben. Also wo ich relativ früh lerne, das als Bewältigungsstrategie einzusetzen. Ja, und vielleicht auch gar nicht groß alternative Bewältigungsstrategien lerne. Dazu kommen, wenn ich im Grunde in virtuellen Welten, in komplexen virtuellen Welten unterwegs bin, automatisch, dass ich dort soziale Kontakte habe. Es sind ja, ne, das ist der Unterschied zu dem C64, den Sie vorhin gesehen haben, nicht irgendwelche Mitspieler, sondern es sind intensive soziale Beziehungen. Und das heißt, ich habe so ein Stück sozusagen pseudosoziale Freunde und das ist dann auch wieder für diejenigen, die bei uns landen, relativ schwer. Ja, wenn dann ich eigentlich vielleicht in der Realität eigentlich eine Kontakthemmung habe. Ja, ich komme erstmal gar nicht in diesen Leidensdruck rein, weil ich das ja hierüber so ein Stück kompensieren kann. Ja, also wenn man sich das anschaut, dann ist da vielleicht der Achtklässler, der eigentlich seitdem er von der Grundschule ja, in die Unterstufe gewechselt ist, mit keinem Klassenkameraden Kontakt hatte. Ja, wirklich, also wenn Sie, ich weiß nicht, wer von Ihnen wird hier Lehrer? Alle. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein paar auch Magister oder, nee, gibt es ja gar nicht mehr. Ja, irgendwie so direkt irgendwie Pädagogik studieren. Also das sind im Grunde die, wenn Sie später mal mit einer Schulklasse zu tun haben, die vielleicht dort irgendwie still am Rande sitzen, die Ihnen auch gar nicht auffallen bei 30 Schülern, weil die im Grunde nicht groß stören, aber die irgendwie in die Klassengemeinschaft nicht so richtig integriert sind. Also die mit denen ich dann eher zu tun habe, die dann eher gefährdet sind. Ja? Weil jeder Mensch von uns hat ja ein Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Also wenn man sich mal so die psychischen Grundbedürfnisse anschaut, Lustgewinn und Lustvermeidung, ja, Kontrolle, Orientierung, soziale Eingebundenheit und Selbstverwirklichung. Und soziale Eingebundenheit ist meines Erachtens ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Ja, und wenn ich das so in der Realität vielleicht schlecht, ich sag mal, bewerkstelligen kann, weil ich mich unsicher fühle, hier kann ich es ja realisieren.
Ich vielleicht schlecht gelaunt ist und dann unbedingt es noch weiter spielen soll? Mhm. Oder wie ist das jetzt vorhanden?
Balance zwischen wohldosierter Frustration und Belohnung. Ja? Also das heißt, ich habe insgesamt ein geringes Frustrationsrisiko, weil ich weiß, ich kann dieses Ziel auf jeden Fall schon noch irgendwie erreichen. Jetzt ist es vielleicht in dieser Runde schiefgegangen und ich sitze wirklich ärgerlich da und bin vielleicht auch wütend, gerade wenn dann noch jemand kommt und mich von außen unterbricht. Aber ich weiß, ich muss genau A, B, C machen und dann kann ich es nochmal probieren und dann kriege ich es auch irgendwann. Ja? Und in der Realität funktioniert es nicht so. Also wenn Sie im Grunde Ihren Abschluss versemmelt haben, ja gut, Sie können das vielleicht noch zweimal probieren, ja? Aber dann ist der Zug abgefahren. Ja? Also Sie haben nicht die Chance, vielleicht das 20, 30, 40 Mal zu probieren. Zumindest, glaube ich, wenn es um die Abschlussprüfung oder so geht. Ja? Also Scheitern ist nicht revidierbar. Sie können nicht abbrechen, neu laden. Ja? Also das heißt, wenn Sie Game Designer wären oder wenn Sie solche Welten entwickeln, würden Sie immer gucken, dass Sie einen Spieler oder einen Nutzer nicht so weit frustrieren, dass er im Grunde das Ding entnervt in die Ecke schmeißt. Also das wäre der Fall, wenn Sie es zum Beispiel machen würden. Meinetwegen, Sie haben ja von Skyrim gesprochen. Ihre Figur, die Sie gemacht haben, ja, vielleicht, wenn Sie die dann im Grunde groß werden lassen, durch die Fantasy-Welt geistern. Und jetzt treffen Sie auf einen Gegner, der macht aus Ihnen Hackfleisch. Und Sie müssen komplett neu von vorne anfangen. Also die Option abspeichern gibt es nicht. Würden Sie glauben, dass irgendjemand dieses Spiel kaufen würde, beziehungsweise ernsthaft weiterspielen würde, wenn man schon vielleicht hunderte von Stunden investiert hat? Ja.
Weil das eine Herausforderung ist. Also
ja.
Bei einem Ausgangsbeispiel genau
der. Aber wenn Sie das sich anschauen, wie viele im Grunde, ne? Das sind dann Spieler, die gezielt, wieder strukturelle Koppelung, ich will mal so eine Herausforderung haben, die sich dann bewusst darauf einlassen. Aber wenn man jetzt sagt, casual, also für die meisten, dann würden Sie so ein Spiel, wenn Sie das produzieren, nicht dahin kommen, dass das im Grunde Millionen kaufen werden.
Mhm. Also eigentlich, aus heutiger Sicht, würde man sowas nicht mehr spielen, zumindest
freiwillig. Nö, kann ich nicht mehr, ja.
Hat das eigentlich einen sehr erfolgreichen, es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Vielleicht aber wäre es schneller gegangen, wenn die Spiele anders ausgegangen wären.
Ja, vielleicht. Also ich würde eins auf jeden Fall, ich weiß jetzt auch nicht, wie es wäre, aber ich glaube, wenn man das heute einer Schulklasse geben würde, also die fahren ja manchmal auf Retro-Games auch ab, also wenn sie mal irgendwann die Unterrichtseinheit zu so einer Sache machen wollen. Also das ist ganz spannend, also mal so alte Spiele da mal reinzugeben, sich das mal mit anzugucken. Aber ich glaube, verglichen damit würden die dann eher sagen, ach naja, okay, nehme ich doch eher was anderes, ja, was vielleicht an der Stelle nicht ganz so frustrierend wird. Ja? Müsste man mal ausprobieren, mal experimentell überprüfen. Okay, was mir noch ein wichtiger Punkt ist, gerade auch mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, oder wenn Sie Schüler da im Kopf haben, dieses Sicherheits- und Kontrollerleben. Also wenn ich im Grunde vielleicht eher in der Realität so ein Stück sozial gehemmt bin, Schwierigkeiten habe, direkt in Kontakt zu gehen, wenn ich das über Barrierebildschirm machen kann, ja, habe ich die Kontrolle. Ja, also wenn ich jetzt über Barrierebildschirm kommuniziere, kann ich im Grunde das, was vielleicht irgendwie belastend wird, von mir fernhalten. Also wenn es mir irgendwie zu blöd wird, mache ich es aus oder /ignore, ja, und sie spielen dann keine Rolle mehr in dem Moment. Und das ist im Grunde etwas, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, dann ist im Grunde dieses Thema Medienabhängigkeit oder Medienmissbrauch nie sozusagen aus sich heraus, sondern eigentlich immer aus mehreren Faktoren, die als belastend erlebt werden. Und dann ist es im Grunde hier an der Stelle ganz häufig ein Bedürfnis nach mehr Sicherheit und Kontrolle erleben. Also ich gehe in diese Welten rein, weil ich mich eigentlich in der Realität eher unsicher erlebe und hier das Gefühl habe, ich kann dann ein Stückchen die Sicherheit und Kontrolle bekommen, die ich eigentlich brauche. Ja, wenn man sich das jetzt mal anschaut, jetzt mal wirklich konkret zur Medienabhängigkeit kommt, in Zahlen, dann ist es ganz spannend, also wenn Sie sich jetzt hier die Vorlesung anschauen würden, ich glaube die 4, 5 Jahre, die ich jetzt hier immer schon hinkomme mit dem Thema, die Zahlen, die ich da präsentiert habe, die sind seitdem eigentlich gesunken. Es hat nicht damit zu tun, dass im Grunde dieses Thema Medienabhängigkeit insgesamt an Relevanz verloren hätte, sondern dass die Untersuchungen inzwischen genauer sind. Also dass wir inzwischen viel genauer wissen, okay, wie viele sind denn eigentlich wirklich betroffen? Also als ich hier, glaube ich, das erste Mal da war, da hatten wir noch Zahlen von ungefähr 3,5% der Bevölkerung. Jetzt ist es um 1%. Das heißt, die Untersuchungsinstrumente sind genauer geworden. Und ich denke, es wird sich vielleicht noch ein Stück weiter runterpendeln. Also wir werden vielleicht insgesamt so 0,5 bis 1% haben der Bevölkerung, wo man sagen könnte, ja, die Kriterien einer Medienabhängigkeit sind vielleicht erfüllt. Bei dieser Untersuchung, ist vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben, finde ich noch ganz spannend, die haben zum Beispiel noch relativ viele Frauen rausgefunden, wo sie dann gesagt haben, okay, soziale Netzwerke ist hier das Problem. Also ich will jetzt die Studie nicht kritisieren an der Stelle, weil da müsste ich mich jetzt noch mehr da einarbeiten, aber an der Stelle würde ich sagen, ich halte das aus der Praxis gesehen für überschätzt. Weil in der Praxis gesehen, sowohl in der Beratungsstelle auch als in der Klinik, tauchen die eigentlich nicht auf. Das heißt, im Grunde da, wo wirklich Belastung entsteht, das sind eigentlich primär diese komplexen Spielwelten. Also dass im Grunde dort jemand sich komplett drin verliert. Also bei diesen sozialen Netzwerken oder sowas sind es dann vielleicht eher mehr exzessive Phasen. Ich vergleiche das mal so ein Stück wie, ich weiß nicht, wie das in Ihrer Jugend war, vielleicht mit dem Telefon. Also dass man vielleicht relativ viel und lange mal am Telefon gegangen hat und dann vielleicht sich das Ganze, wenn so die Adoleszenz durch ist, auch wieder runtersenkt. Und das müsste man sich jetzt im Vergleich nochmal länger anschauen. Also ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren da auch nochmal ein bisschen präziser wird, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir jetzt auf einmal eine Horde an Medienabhängigen erleben werden. Ja, sondern dass es ein Thema sein wird, ein Thema wie andere Erkrankungen auch, ja, aber ich sag mal, nicht das maximale Aufkommen. Ja, und vielleicht ein Teil auch von Betroffenen, ja, also sozusagen Ausdruck einer modernen Gesellschaft, die jetzt vielleicht eine Medienabhängigkeit entwickeln. Vor 20, 30 Jahren wäre es vielleicht was anderes gewesen, was entstanden wäre. Ja, weil sozusagen das Bewältigungsmittel ein anderes gewesen wäre. Ja, ich habe Ihnen hier mal die Kriterien mitgebracht. Also wenn wir schon davon sprechen, was sind denn eigentlich so die Kriterien, an denen wir das festmachen können? Ja. Inzwischen, das ist auch der Unterschied zum letzten Jahr, als ich hier war, inzwischen haben wir das im amerikanischen System ein Stück anerkannt als Krankheit. Also es gibt ja zwei Systeme, die relativ relevant sind. Also für die Bundesrepublik Deutschland ist es das ICD. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Da ist es noch nicht drin. Ich vermute, in der Revision wird es reinkommen, aber keine Garantie dafür. Im DSM, das ist das amerikanische System, da haben wir es jetzt als Anhangsdiagnose mit drin. Und mit den folgenden Kriterien. Das heißt, das hatte ich jetzt auch noch mal ein Stück überarbeitet, weil das dieses Jahr erst rausgekommen ist, wo wir im Grunde das jetzt festmachen können, was sind die Punkte, an denen wir da gucken können, dass ob da wirklich eine Abhängigkeit besteht. Und auch hier sehen Sie in der Diagnose, da finde ich es nochmal ganz spannend, da steht Internet Gaming Disorder. Also nicht Medienabhängigkeit, sondern Internet Gaming Disorder, weil das Phänomen ist, mit dem wir am meisten in der Praxis zu tun haben. Also da steht nicht Internet Use Disorder, also meinetwegen alle Anwendungen mit drin, sondern man hat gemerkt, es hat hauptsächlich wirklich was mit Gaming zu tun. Kriterium andauernde Beschäftigung. Auch hier keine feste Stundenzahl. Also es ist ziemlich blödsinnig zu versuchen, das nur an der Stundenzahl festzumachen. Also ich weiß nicht, wenn Semesterferien sind, angenommen Sie wären jetzt Hardcore-Zocker hier, dann wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der vielleicht ein paar Wochen oder auch ein paar Monate ich sag mal so seine 10, 12 Stunden am Tag vielleicht vollkriegt. Ja? So, wenn dann wieder mehr käme, vielleicht mehr Veranstaltungen, Freunde auch wieder da, dann könnte es sein, dass auch das Verhalten relativ schnell wieder sich in einem geringen Maß einpendelt. Also es ist eher im Grunde ein Kriterium der Balance. Spielzeit ist ein mäßiger Indikator. Und die Balance kann man eigentlich an etwas anderem gut festmachen. Verlust des Interesses an anderen Aktivitäten oder früheren Hobbys. Also die Leute, mit denen ich zu tun habe, das ist eigentlich so, dass das im Grunde das Einzige ist, was an der Spitze steht, was Priorität hat. Also das ist das Wichtigste so ein Stück im Erleben geworden. Und wenn Sie jetzt nochmal an das Thema mit der Belohnung denken, dann liegt es auch ganz klar auf der Hand. Also wenn Sie im Grunde hier was machen, was massiv belohnt, andere Aktivitäten haben ihren Belohnungscharakter so ein Stück verloren, dann ist doch vollkommen klar, ja, warum das an die Spitze gerückt ist. Warum ist das so? Ich springe jetzt mal an der Stelle. Also wenn wir uns das Ganze nochmal neurophysiologisch angucken, dann wissen wir heute aus der Suchtforschung ganz klar, im Grunde das dopaminerge System, also auch diese Reward-Systeme, die ich eben in der Adoleszenz angesprochen habe, die gewöhnen sich ja an das, was als belohnend erlebt wird. Genau, wenn ich jetzt ein Verhalten ausübe, wo ich mein Belohnungserleben drüber generiere, andere Aktivitäten finden nicht mehr so statt, dann gewöhnt sich dieser Bereich daran, mit dem Effekt, dass andere Aktivitäten auch ihren Belohnungsreiz verlieren. Und das ist wieder in der stationären Behandlung ganz spannend zu sehen. Also die Jugendlichen, die wir aufnehmen, ich sag mal so die Spitze des Eisberges, die wirklich auf die geschlossene Station kommen, weil im Grunde die wirklich sonst nicht vom PC wegzukriegen wären. Ja, also da kann man es zu Hause nicht mehr regulieren, ja, die auch im Grunde erstmal die Tür zu brauchen, weil in dem Moment, wo ich nicht hingucken würde oder ein Kollege nicht hinguckt, wären sie auch raus und wären weg. Die sind im Grunde in den ersten 3 Wochen so ein bisschen, ich sag mal, die Stationszombies, ja, weil im Grunde erstmal nichts groß als belohnend erlebt wird. Ja, also wenn wir irgendwie ein Gruppenangebot machen, irgendwie eine andere Aktivität, irgendwas Soziales, dann kommt das erstmal gar nicht ran. Ja, also es löst überhaupt nichts aus, weil hier das Gehirn sich so dran gewöhnt hat, okay, über das Gaming löse ich überhaupt erst ein Belohnungserleben aus. Und das ist so ein Stück mein Plädoyer dafür, dass das ein wichtiger Faktor ist, wenn man sagt, so andere Aktivitäten finden nicht mehr statt und können nicht mehr als belohnt erlebt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, um überhaupt in so eine Suchtentwicklung reinzukommen. Das begünstigt dann die Toleranzentwicklung. Also Toleranzentwicklung bedeutet, ich brauche schrittweise eigentlich immer ein Stück mehr, um noch ein, ich sag mal, ungefähr gleichbleibendes Belohnungserleben zu generieren. Ja, also auch das Gehirn gewöhnt sich wieder dran, dass im Grunde vielleicht ja, das jetzt so der Kanal ist, wo ich mein Wohlfühlen drüber generiere und dann muss ich es sozusagen schrittweise erhöhen. Also ein Jugendlicher hat das mal gut auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, also ich musste eigentlich permanent irgendwann nur noch da dran sitzen. Und selbst das hat nicht mehr ausgereicht. Eigentlich ging es mir auch schon schlecht, wenn ich da dran gesessen habe. Aber wenn ich es ausgemacht habe, ging es mir noch viel schlechter. Ja, also auch das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und da spielt dann auch noch was anderes mit rein. Das bedeutet, in dem Moment, wenn ich im Grunde, ja, ich sag mal so ein Stück die Kontrolle drüber verloren habe. Also hier steckt der Kontrollverlust ja drin. In den erfolglosen Versuchen, ne, also vielleicht das irgendwie runterzufahren. Ich kann ja sehr wohl realisieren, dass ich vielleicht mein Leben gerade vor die Wand fahre. Also dass im Grunde ich hier vielleicht alle Bekanntschaften verloren habe, dass es mit Beruf oder Ausbildung oder Schule im Grunde runtergegangen ist. Ich kann das realisieren, ich bringe das auch mit mir in Verbindung, aber ich habe nicht mehr die Möglichkeit, mein Verhalten so ohne weiteres zu verändern. Also das ist das, was ja auch als Sucht erlebt wird. In dem Moment, wenn ich das merke, aber mein Verhalten selbst nicht mehr steuern kann, also da haben wir wieder den frontalen Kortex sozusagen, wo die Verhaltenssteuerung sitzt und das wissen wir aus der Sucht, Forschung sehr genau, dass im Grunde der Bereich, der für Selbststeuerung zuständig ist, der versagt. Und das ist auch ein Ziel in der Therapie, dass wir im Grunde mit Jugendlichen trainieren müssen, im Grunde überhaupt wieder die Kompetenz zu entwickeln, das steuern zu können. Das zum Beispiel aber Eltern zu erklären. Also wenn wir dann im Grunde uns das angucken, zu sagen, ja, der kann sich jetzt hier nicht steuern an der Stelle. Wir müssen jetzt erstmal was einbauen, dass im Grunde Steuerung wieder gelernt werden kann. Hilft manchmal, aus diesen Konfliktschleifen ein Stück rauszukommen. Weil das ist ja sowas, was ganz massiv dort passiert, also gerade weil Familienmitglieder getäuscht werden, ja, dass da irgendwie belogen wird, dass im Grunde Eltern das irgendwie wissen, es wird geleugnet. Es ist ja auch klar, dass vielleicht ein Jugendlicher sagt, das hat doch gar nichts mit mir zu tun, das ist doch im Grunde doch euer Problem, er meckert und nörgelt ja auch nur ständig an mir rum, ja, in dem Moment, um einen Konflikt auch von sich fernzuhalten. Also wenn derjenige, der da vielleicht ein problematisches Verhalten an den Tag legt, sich ständig klar machen würde, dass ich fahre eigentlich gerade mein Leben ein Stück vor die Wand oder die Schule, alles weitere geht schief, dann hätte er immer einen massiven Konflikt mit sich selber. Da ist es doch gut, wenn eigentlich die Eltern sich dann mit dem anlegen und nicht alles, was schief geht, an den Eltern festmachen kann. Da bin ich erstmal entlastet. Und das ist so eine Dynamik, die wir da ein Stück ja, beobachten können an der Stelle. Dazu noch Fragen? Oder erstmal klar. Also das wären so die Kriterien, an denen wir uns orientieren. Und ich denke, eins ist Ihnen klar, wenn Sie sich das so angucken, 5 oder mehrere der folgenden Symptome über eine Periode von 12 Monaten Dauer, da hängt die Latte hoch. Also dass man hier schnell von einer Internet-Gaming-Disorder spricht, das ist nicht der Fall. Und ich denke mal auch in vielleicht einem späteren Schulalltag von Ihnen wird das nicht so sein, dass Sie jetzt auf einen Haufen, ich sag mal, mediensüchtiger Jugendlicher dort sitzen haben werden, sondern in der Regel, dass es eher vielleicht so ein Risikoverhalten in der Pubertät, Adoleszenz ist, dass vielleicht da Eltern auch ein Stück mal beruhigt werden müssen an der Stelle, vielleicht ein Stück auch geguckt werden muss, okay, wie kann man da vielleicht eine Familie unterstützen, dass vielleicht das Familienklima insgesamt wieder besser wird, aber dass es nicht ein Haufen an Jugendlichen ist, die sich jetzt auf einmal irgendwie in Welten verloren haben und dort mit einer Abhängigkeit sitzen. Was da noch reinspielt, ich springe mal kurz zu der Stelle, ist eigentlich, was in der Familie passiert. Und das ist in meiner Erfahrung das Hauptthema bei diesem Thema. Also wie entsteht so eine Entwicklung nochmal? Also ein Riesenfaktor bei so einer Dynamik ist eigentlich, was in einer Familie passiert und dass da automatisch eine Dynamik entsteht, die im Grunde, ich sag mal, so eine Entwicklung hin zum Missbrauch, hin zur Abhängigkeit erst begünstigt. Also wir haben meistens belastete Familiensysteme, wo das passiert. Also über 80% der Leute, die bei uns landen, ist eigentlich ein alleinerziehender Elternteil. Ja, also Trennung, alleinerziehender Elternteil, meistens ist es die alleinerziehende Mutter, die ja übrig bleibt. Und da haben wir schon ganz häufig so ein Stück eine Rollenkonfusion. Ist Ihnen klar, was eine Rollenkonfusion ist? Oder eine Rollenumkehr vielleicht? In so einem Familiensystem? Okay, also es, ja. Ja, steckt da drin so eine. Genau, also das sind im Grunde diese Rollen, die eigentlich klar sind. Ne? Vielleicht da Elternteil, hier ist vielleicht irgendwie der Jugendliche, die Jugendliche. Das gibt ja Sicherheit und dieser Rahmen, an dem ich mich orientieren kann, dass das irgendwie auf einmal umgewälzt wird. Ne? Dass wir auf einmal hier vielleicht einen Jugendlichen haben, der so ein Stück, wie Sie gerade gesagt haben, in Richtung Partnerersatz vielleicht geht. Vielleicht aber auch ein Elternteil, was durch Trennung irgendwie hochbelastet ist und sagt so mit so einem Thema irgendwie, ne, ich muss hier auch wieder was gut machen. Ja, sich schuldig dafür fühlt. Also wir haben im Grunde hier Systeme mit dieser Broken-Home-Situation und wir haben ganz häufig hier im Grunde männliche Jugendliche, die gerade mit den Müttern so eine verstrickte Beziehung haben, so ein Stück fast symbiotische Beziehung. Also einerseits sind die sich teilweise ganz nah. Also ich mache mal an einem Extrembeispiel das fest. Der 15-Jährige, der bei der Mutter noch im Bett schläft, ja, und gleichzeitig am nächsten Tag prügeln sie sich auf dem Hausflur. Wegen dem PC. Also, dass Sie diese Perspektive nicht vergessen, dass wir hier, wenn es dann wirklich schief geht, auf jeden Fall in den Familien eine Belastung mit drin haben, teilweise hier solche Beziehungsmuster, die sich entwickelt haben, wo man ganz klar festmachen kann, warum geht denn jemand in eine virtuelle Welt, wo er Sicherheit, Orientierung und Kontrolle kriegt, weil hier in einem Familiensystem oder in der Gesellschaft drumherum so viel gerade in Konfusion ist, dass dort eigentlich die Sicherheit nicht mehr erlebt wird. Dann wiederholen sich in der Familie bestimmte Interaktions- und Kommunikationsabläufe. Also ganz typisch ist, dass eigentlich, wenn kommuniziert wird, eigentlich nur noch eine Problemkommunikation stattfindet. Ja? Also wenn der Jugendliche zum Beispiel noch am Abendessen dabei dann doch sich doch mal dazugesellt, dann wird die Zeit genutzt und dann wird gesagt, und was hat alles wieder nicht funktioniert. Du hast schon wieder einen Tag geschwänzt und Hausaufgaben machst du ja auch sowieso nicht mehr und ständig bist du nur an dem PC. Das heißt, all diese belastenden Themen werden in die wenige gemeinsame Zeit noch reingepumpt. Was wäre klug? Was muss der Jugendliche jetzt machen, wenn bei so einer Abendessenszeit im Grunde alle Probleme gewälzt werden, die sich so gesammelt haben? Was ist die einzige vernünftige Reaktion, die er zeigen kann? Ja, Mama. Ja, Mama. Hm, ist ja gut, ja. Hm. Nee, es gibt noch was Klügeres. Ganz genau. Am besten gar nicht mehr kommen. Am besten Tag-Nacht-Rhythmus so weit verschieben, dass ich nur wach bin, wenn meine Eltern eigentlich schlafen. Weil dann habe ich dieses ganze Generve und Genörgel und gegenseitig Vorwürfe machen nicht mehr im Hals. Ja, also das ist das, was wir so ein Stück aufdecken, weil das im Grunde dieses Interaktionsmuster dazu führt, dass eigentlich eine Dynamik in der Familie entsteht, positive Kommunikation findet nicht mehr statt, positives Miteinander findet nicht mehr statt, dass im Grunde jemand erst recht in virtuelle Welten reingeht. Also ich muss ja dann in Wohlfühlbereiche reingehen, wo ich mich drüber ablenken kann, wo ich mich vielleicht noch gut fühlen kann. Und das sind vielleicht, ja, also es sind ja im Grunde nur noch die Bereiche, die Spielwelten, die dann vielleicht bleiben. Ja, und das ist im Grunde gerade so im Jugendalter, ich sag mal, so eine Hauptaufgabe, die wir dort sehen, dort rauszuhelfen aus diesen Negativinteraktionsschleifen, damit im Grunde wieder ein positives Miteinander möglich ist. Auf der Elternseite haben wir die Hilflosigkeit und die Orientierungslosigkeit und ganz klar immer so eine Sichtweise, dass das Computerspiel oder die Anwendung als Ursache gesehen wird. Also das Spiel ist schuld. Ja? Oder der Junge ist schuld. Ja? Also das hier ist ganz klar, da kann man das Problem festmachen und das begünstigt ja nochmal so eine Vorwurfskommunikation. Und da auf Elternseite auch ganz klar so eine Tendenz, die Verantwortung zu delegieren, bei einem gleichzeitig aber sehr ambivalenten Elternverhalten. Also ich mache es mal an dem Fallbeispiel fest, dem 16-Jährigen. Da geht jemand seit anderthalb Jahren nicht mehr zur Schule. Die Eltern haben es aber nie geschafft, den PC abzubauen und die Internetleitung abzustellen. Was würden Sie sagen, warum nicht? Warum haben die Eltern das vielleicht nicht geschafft, wenn sie mal spinnen?
Ja? Weil vielleicht der Jugendliche war, der die eingerichtet hat.
Ja, es könnte sein, dass der sozusagen die technische Macht eigentlich hat.
Weil der Konflikt wahrscheinlich so massiv ist, diesen PC abzubauen, dass sie das anderthalb Jahre eben auch prokrastiniert haben, nämlich, ja, aber morgen oder nächstes Jahr gibt es immer Gas, dann wieder her. Ja,
so eine Phase, ja, auf jeden Fall. Also so ganz weich und da im Grunde nicht diesen Rahmen setzen können, auf jeden Fall auch mit drin. Ja, es ist aber auch wieder ein Lernprozess. Also da wollte ich so ein Stück drauf hinaus. Also der Jugendliche hat gelernt, in dem Moment, wenn meine Eltern dann doch wirklich mal durchgreifen, dann muss ich mich so gebärden, dass die eigentlich wieder hilflos werden, dass die es vielleicht ein Stück mit der Angst zu tun kriegen. Ja, also ich habe dann öfters mal die Story, der hat dann die Tür eingetreten. Ja? Und was machen dann die Eltern in dem Moment? Stellen es wieder hin. Okay, das heißt, derjenige lernt, ich muss mich vielleicht so und so verhalten, je nachdem, wie das im System halt passt, dann kriege ich das wieder. Das heißt, die Versorgung für das Ganze, also der Kühlschrank, ne, ich verhungere nicht, die Internetleitung und das Dach über dem Kopf. Das heißt, so ein Verhalten kann dann aufrechterhalten werden. Und das sind im Grunde die eigentlichen Themen, wo ich Sie so ein bisschen darauf hinweisen wollte, also zu diesem Thema Medienabhängigkeit, zu diesem Thema vielleicht Internetsucht. Also es ist primär im Kindes- und Jugendalter ein Thema sozusagen der Interaktion und der Beziehung in der Familie. Also deswegen auch noch so ein bisschen in die Richtung, also dieses Thema, was die Belohnungsfaktoren angeht, dass man sich aus dem Spiel heraus automatisch da drin verliert, das halte ich für überschätzt. Ja? Auch wenn es perfide geworden ist. Ja? Auch wenn wir sicherlich einen Haufen an Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben, denen das sehr schwer fällt, Selbstkontrolle dort auszuüben. Aber eigentlich immer sozusagen aus einem Defiziterleben heraus. Aber ohne, dass sozusagen auf dieser Ebene in der Familie heftig was passiert, erlebe ich eigentlich keine Entwicklung einer Abhängigkeit. Also das ist im Grunde, ich würde fast so weit gehen, eine zwingende Notwendigkeit, damit es wirklich ein ernsthaftes Problem wird. Also das heißt, wenn Sie später mal als Lehrer oder Lehrerin im Grunde mit Klassen zu tun haben und Sie haben dort im Grunde vielleicht Schüler, wo es um Schwierigkeiten geht, dass man diese Perspektive im Kopf hat und das ist auch der Punkt, wo Sie dann gucken müssten, hier muss man ansetzen. Das ist mir klar, dass man das als Lehrer mit 30 Schülern in der Klasse nicht ohne weiteres leisten kann, aber dass man da deutlich macht und vielleicht dann auch weitervermittelt, vielleicht an der Stelle für Familienhilfe, vielleicht ein Stück für Erziehungsberatung, die dann im Grunde auch dafür Profis sind, sich so eine Dynamik, ja, so ein System mal genauer anzuschauen. Also ich warne hier so ein Stück davor, vorschnell auch in so eine sozusagen Bewertung wieder reinzugehen und zu sagen, ja, es ist doch klar, das ist der Jugendliche, der hier ein problematisches Verhalten zeigt, der ist spielsüchtig, der ist schuld, der ist faul oder der ist irgendwas anderes, ja, und sich deutlich zu machen, okay, da steckt vielleicht ein bisschen mehr hinter und was passiert sozusagen auf der Ebene. Weil wenn man sich das nochmal anguckt, was auf der Ebene des Jugendlichen passiert, wie ich es vorhin gesagt habe, also da haben wir eher den verletzlichen Jugendlichen, der so ein Stück vulnerabler ist. Wir haben dann dieses System drumherum, was das eigentlich immer wieder ein Stück verstärkt. Wir haben eigentlich hier einen Jugendlichen, der psychisch belastet ist. Also was sind so die Hauptbelastungsfaktoren? Also wenn man so ein Stück dann guckt aus der Diagnostik heraus, dann würde man sagen, Hauptbelastung im Grunde soziale Ängste. Das steht so an erster Stelle. Zweiter Stelle depressive Symptome. An dritter Stelle haben wir dann im Grunde, ja, es ist so eine Kombination aus mehreren. Und teilweise haben wir da Jugendliche, wo es um frühkindliches ADS, ADHS ging, also die Schwierigkeiten in der Konzentration haben, Schwierigkeiten, den Aufmerksamkeitsfokus zu halten, weil gerade Computerspielwelten für solche im Grunde gute Möglichkeit gibt, positive Erfolge zu haben. Also aufgrund der Reizbeschaffenheit kann ich mich dort eher konzentrieren, als ich es vielleicht in einer Schulstunde kann. Also das sind so die Faktoren, die wir häufig kombiniert sehen. Aber das heißt, hier ist auf jeden Fall eine Belastung und das Ganze, was dort im Grunde exzessiv bis vielleicht abhängig gemacht wird, ist eher, ich sag mal, eine mediale Selbstmedikation. Das heißt, ich verpasse mir eigentlich das Ganze ein Stück als Medikament. Und so erläutert mir das eigentlich auch ein Jugendlicher. Also dass der sagt im Grunde, das ist mein Medikament, so ein Stück, das hilft mir, das ist ein Lösungsversuch. Kurzfristig hilft es effektiv. Also ich hatte es ja gesagt, es gibt nichts, womit ich mich besser ablenken kann. Langfristig ist es leider so, es geht in die Sackgasse und da entsteht dann auch der Leidensdruck, den auch durchaus ein Jugendlicher oder ein Erwachsener hat. Also es ist kein Unterschied zwischen einem vielleicht 16-Jährigen, der genauso weiß wie Sie auch, ohne Schulabschluss erreiche ich nicht was, so wie vielleicht auch der Student, der weiß, okay, wenn ich jetzt meine Masterarbeit nicht schreibe und irgendwie da stehe, da komme ich auch vielleicht nicht groß weiter. Es kommt hier vorne die Reihe ins Schwitzen. Okay. Okay, ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt an der Stelle erstmal noch ein bisschen was zur Behandlung sagen, aber ich würde auch gern mit Ihnen dann noch so ein Stück ins Diskutieren kommen.
Ja, das wäre schön. Ich war erstmal vielen Dank, ich war in der Sitzung. Ja. Ich meine, mir fällt natürlich ein auf Ihr Gegenargument nicht. Manche werden dann halt wie Kafka nicht und schreiben dann nicht. Also ja. Mir leuchtet eigentlich Ihre Gegenthese ein. Das ist also natürlich bei einem selber nicht. Also, jetzt haben Sie die Chance zu fragen. Ich stelle mal die erste Frage, wenn ich darf, um diesen Teil dann zu sparen. In wie vielen Fällen, in wie viel Prozent aller Fälle sind Sie mit Ihren therapeutischen Maßnahmen erfolgreich? Sie haben bestimmt